Die Familie Witt hat es nicht leicht. Erst verlieren Hilma und ihre Söhne bei einem schrecklichen Unfall den Vater und Ehemann und nur kurze Zeit später wird auch noch ihre Großmutter vermisst. Die Familie scheint nur so von Tragödien heimgesucht zu werden. Oder sind das alles doch keine Zufälle? Als sich die Wege von Hilma und Paul zum ersten Mal kreuzen, ist es ein ungewöhnlicher Ort. Sie lernen sich in einem Nudistencamp in Florida kennen. Eigentlich kommt Paul aus Indiana, lebt in der Nähe von Chicago und arbeitet bei der Marine. Mit Ende 20 will er zum ersten Mal dem spießigen Leben seiner Familie entfliehen und bucht Urlaub im Nudistencamp. Dort fällt ihm sofort eine junge Frau auf. Es ist die deutlich jüngere Hilma, die gerade erst 16 Jahre alt ist und deren Eltern das Camp betreiben. Trotz des großen Altersunterschiedes verstehen sich die beiden gut. So gut, dass der 27-Jährige nur kurze Zeit später seine Familie überrascht. Er und Hilma werden heiraten und nach Indiana ziehen. Doch begeistert sind diese nicht von der überstürzten Hochzeit. Außerdem ist die 16-Jährige nicht die Frau, die sie an der Seite von Paul sehen. Nicht nur der Altersunterschied bereitet ihnen Sorge, auch charakterlich könnten die beiden nicht unterschiedlicher sein. Aber Paul ist verliebt und will die Zweifel seiner Familie nicht wahrhaben. 2 Jahre nach der Hochzeit, im Jahr 1966, werden Hilma und Paul zum ersten Mal Eltern ihres Kindes Eric. 3 Jahre später wird ihr 2. Sohn John geboren. Doch glücklich über ihre Rolle als junge Mutter scheint Hilma nicht zu sein. Sie fühlt sich alleingelassen und überfordert. Paul ist oft wochenlang für die Marine unterwegs und Hilma bleibt allein mit den Kindern und dem Haushalt zurück. 1980 zieht schließlich Hilmas Mutter Marcy mit bei den Witts ein, die ihre Tochter unterstützt. Nach Jahren der Überforderung und des Alleinseins scheint es endlich für die Familie bergauf zu gehen. Bis eine schreckliche Tragödie über der Familie hereinbricht. Es ist der 1. September 1981, als ein Anruf bei der Polizei angeht. Die verzweifelte Hilma ist am anderen Ende. Ihr Mann Paul wurde erschossen. Als die Einsatzkräfte am Haus der Witts ankommen, kommt jede Hilfe für den 43-Jährigen zu spät. Er liegt auf der Couch mit einer Schusswunde im Kopf. Doch noch erschreckender ist für die Ermittlerinnen, wer für die Tragödie verantwortlich ist. Der 15-Jährige Eric gesteht die Tat. Während seine Mutter Hilma in der Einfahrt war und sein Vater auf der Couch lag, schaute er sich aus Neugierde den Revolver seines Vaters an und wollte zu ihm gehen, um ihn zu fragen, wie er funktioniert, als er über den Teppich an der Couch stolperte und sich einen Schuss löste. Die Waffe ging versehentlich los und er wusste nicht einmal, dass sie geladen und entsichert war, als der Schuss seinen Vater in den Kopf traf, während sein jüngerer Bruder John und seine Großmutter, die ebenfalls im Haus waren, nichts davon mitbekamen. Die Polizei ist sich schnell sicher. Es ist ein schrecklicher Unfall, der die Familie Witt erschüttert hat und der eine trauernde Ehefrau und einen traumatisierten Sohn hinterlassen hat. Doch Pauls Familie kommt das Unglück sofort merkwürdig vor und sie bleiben mit ihrer Befürchtung nicht alleine. Als Pauls lebloser Körper untersucht wird, stellen die Ermittlerinnen fest, dass die Schusswunde nicht zu Pauls Version der Geschehnisse passt. Er kann gar nicht so gerade auf die Stirn seines Vaters geschossen haben, während er angeblich beim Stolpern aus Versehen abgedrückt hätte. Doch auch wenn es Zweifel an der Geschichte von Eric gibt, können sie ihm nichts nachweisen. Alle Anwesenden im Haus bestätigen die Version des 15-Jährigen. Und auch die Nachbarschaft hat Hilma während des Schusses draußen auf ihrer Einfahrt gesehen. Die Polizei schließt deshalb die Ermittlungen. Der Tod von Paul Witt war ein tragischer Unfall. Trotz des schweren Verlusts und ihrer Trauer muss nun Hilma für ihre beiden Kinder stark sein. Nicht nur, dass die beiden nun ohne ihren Vater aufwachsen müssen, plagt Eric auch die Schuld am Tod von Paul. Zudem muss die Familie auch noch aus ihrem Haus ausziehen. Doch Pauls Stiefmutter Elaine bietet ihnen an, bei ihr einzuziehen. Pauls Vater ist schon vor vielen Jahren gestorben und Elaine möchte ihre Schwiegertochter und ihre Enkel in der schweren Zeit unterstützen. Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten mit Pauls Familie verstehen sich Hilma und Elaine blendend und das Zusammenleben verläuft harmonisch. Elaine ist glücklich, dass sie nicht mehr allein sein muss Und Hilmer freut sich über die Hilfe, die sie von Pauls Stiefmutter und bei der Kindererziehung und im Haushalt bekommt. Nach seinem Schulabschluss tritt Eric in die Fußstapfen seines Vaters und geht zur Marine. Der 15-jährige John lebt bei seiner Mutter und Großmutter und geht noch zur Schule. 3 Jahre nach Pauls tragischem Tod scheint die Familie endlich wieder glücklich zu sein. Bis im Mai 1984 erneut ein Anruf bei der Polizei, das scheinbare Familienidyll der Witz zum Einstürzen bringt. Es ist ein Nachbar der Familie am anderen Ende. Er ist gut befreundet mit der 74-jährigen Elaine, bei der Hilmer und die Kinder leben, und ihn beschleicht seit Wochen eine Sorge. Elaine ist verschwunden. Eigentlich hatte Elaine Witt täglich gesehen. Sie hat draußen im Garten die Blumen gegossen, die Zeitung reingeholt oder ist spazieren gegangen. Doch seit fast einem Monat fehlt von ihr jede Spur. Und niemand weiß, wo Elaine sein soll. Alarmiert macht sich die Polizei auf dem Weg zum Haus von Elaine und sind erstaunt, dass sie 3 Jahre später wieder Hilmer Marie Witt gegenüberstehen. Sie erklärt der Polizei, dass Elaine im Urlaub sei. Die Rentnerin würde einen Roadtrip machen. Unter anderem auch Eric bei seinem Marinestützpunkt in Kalifornien besuchen. Und es würde ihr gut gehen. Wohin genau sie reisen wollte und wo sie aktuell ist, wisse Hilmer allerdings nicht. Der Polizei kommt das sofort seltsam vor. Welche 74-Jährige macht einen wochenlangen Roadtrip ohne Kontakt zur Familie und ohne Bescheid zu geben, wohin sie genau reist? Auch der Rest der Familie wird glaubt nicht daran, dass Elaine wirklich verreist sein soll. Warum hat sie niemandem Bescheid gegeben oder sich verabschiedet? Wieso weiß niemand, wo sie ist? Und wo soll die 74-Jährige überhaupt so lange Urlaub machen? Als sich Elaine weder zu Geburtstagen noch zu anderen wichtigen Familienterminen meldet, beschleicht die Witz ein ungutes Gefühl. Mehrmals versuchen sie, die Polizei zu überzeugen, dass Elaine nicht im Urlaub sein kann, bis diese schließlich im August 1984 erneut vor Hilmers Tür stehen und sie befragen. Doch sie bleibt bei ihrer Version. Ihre Schwiegermutter ist noch immer im Urlaub. Sie telefoniert öfter mit ihr und ihr gehe es gut. Doch mittlerweile glaubt ihr das Ermittlungsteam nicht mehr. Es ist das 2. Mal, dass sie innerhalb von 3 Jahren bei den Witz ermitteln müssen. Erst stoppt Paul bei einem seltsamen Unfall und dann soll auch noch ihre Schwiegermutter verschwunden sein, ohne dass es Hilmer und ihre Söhne merkwürdig vorkommt. Noch einmal wollen sie sich nicht so leicht von Hilmer abwimmeln lassen. Deshalb beginnen sie hinter ihrem Rücken mit den Ermittlungen und stellen schnell fest, dass sie bereits Elaines Auto verkauft hat. Weiß sie etwa, dass die 74-Jährige nie wieder nach Hause kommen wird? Auch die Telefondaten der Witz werden untersucht. Seit Elaines Verschwinden hat Hilmer mit niemandem außerhalb von Indiana telefoniert. Das einzige Lebenszeichen der Rentnerin sind ihre Bankabhebungen. Doch als Elaines Familie diese sieht, zweifeln sie daran, wer dort wirklich Geld abgehoben hat. Elaines Unterschrift sieht ganz anders aus. Für das Ermittlungsteam wird langsam klar, dass es nur eine Person gibt, die weiß, wo Elaine ist und was passiert ist. Hilmer Marie Witt. Doch die ist in einer Nacht- und Nebelaktion mit ihrem jüngsten Sohn nach Kalifornien abgetaucht, ohne dass jemand weiß, wo sie genau wohnt. Aber es gibt noch jemanden, der scheinbar mehr weiß und redseliger ist, als es die Polizei vermutet hat. Es ist Hilmers Mutter, die jahrelang bei der Familie gelebt hat und bei ihrer Befragung genau sagen kann, was mit Elaine passiert ist. Sie ist tot. Ein weiterer tragischer Unfall in der Familie. Diesmal sei dem 15-jährigen John ein schreckliches Unglück bereits im Januar 1984 passiert. Er habe mit einer Armbrust gespielt, als er versehentlich seine Großmutter verletzt habe. Sie sei sofort tot gewesen. Doch Hilmers Mutter weiß noch mehr. Ihre Tochter habe Angst bekommen, nachdem sich nun innerhalb von 3 Jahren der 2. tödliche Unfall in der Familie ereignete. Sie soll sich Sorgen gemacht haben, dass nun auch noch John Ärger mit der Polizei bekommt. Dass Eric damals bei seinem Vater keine Strafe bekommen hatte, war Glück. Doch würde John genauso viel Glück haben? Laut Hilmers Mutter wollte ihre Tochter es nicht riskieren. Deshalb entschloss sie sich zusammen mit John, den toten Körper seiner Großmutter verschwinden zu lassen. Auch Hilmers älterer Sohn Eric bricht mittlerweile sein Schweigen. Nach Stunden der Befragung gesteht er, dass er weiß, was mit seiner Großmutter passiert ist und dass sie niemals gefunden werden kann. Seine Mutter und sein jüngerer Bruder haben den Körper seiner Großmutter bereits vor Monaten zerteilt und im Müll entsorgt. Die Polizei weiß, dass sie nun keine Zeit mehr verlieren dürfen. Vor allem, als sie Hilma Marie Witts Kontodaten überprüfen. Sie ist bereits im mexikanischen Tijuana, wo sie und John vermutlich versuchen unterzutauchen. Doch die beiden können nach Monaten der Ermittlungen im November 1984 endlich gefasst werden. Während seine Mutter die Zusammenarbeit mit den Behörden sowie ihre Aussage verweigert, scheint dem 15-jährigen John mit der Festnahme ein Stein vom Herzen zu fallen. Und er entsetzt die Polizei mit seinem Geständnis. Es gab nie tragische Unfälle in der Familie. Es waren Morde, durchgeführt von den beiden Brüdern, die von ihrer eigenen Mutter manipuliert wurden. Drei Jahre zuvor. Die Stimmung bei der Familie wird es angespannt. Es kommt oft zum Streit zwischen Hilma und Paul. Auch ihre beiden Söhne bekommen das mit. Sie sorgen sich, dass sich ihre Eltern vielleicht scheiden könnten. Und genau das nutzt Hilma aus. Sie erzählt ihren Söhnen immer wieder, dass Paul sie bald verlassen wird. Er wird ihnen alles nehmen, sie sind finanziell auf ihn angewiesen, sie müssten aus dem Haus raus und landen auf der Straße. Wochenlang müssen sich die beiden die Manipulation ihrer Mutter anhören, bis sie Eric und John etwas verkündet. Ihr Vater muss sterben. Bereits seit längerer Zeit versucht sie Paul mit Rattengift zu vergiften. Ihm geht es zwar schlecht, doch er stirbt nicht. Deshalb stellt sie Eric am 1. September 1981 vor eine Entscheidung. Jetzt oder nie. Er muss seinen Vater erschießen, damit es nie zu einer Scheidung kommen kann. Und wenn er es nicht tun wird, wird Hilma abhauen und ihn und seinen Bruder allein zurücklassen. Eric weiß nicht, was er tun soll. Er glaubt mittlerweile die Horrorgeschichten über seinen Vater, die seine Mutter ihm immer wieder erzählt, aber gleichzeitig will er ihn nicht töten. Er ringt mit sich, während seine Mutter einkaufen gefahren ist. Sie will nicht zu Hause sein, während Paul stirbt. Und wenn sie zurück ist, will sie, dass Eric es getan hat. Als er hört, dass seine Mutter bereits wieder in der Einfahrt ist und er immer noch nicht seinen Vater getötet hat, drückt er ab. Danach befiehlt Hilma allen, auch ihre Mutter auszusagen, dass es ein Unfall war, bevor sie die Polizei ruft. Jahrelang muss Eric mit der Schuld leben. Und mit der Frau, die ihn zu einem Mörder gemacht hat. Als er mit der Schule fertig ist, will er so schnell und so weit wie möglich weg und verpflichtet sich deshalb für die Marine am anderen Ende der USA. Doch das hat auch einen weiteren Grund. Er hat bemerkt, dass seine Mutter bereits ihr nächstes Opfer gefunden hat. Seit Wochen vergiftet sie seine Großmutter Elaine. Als Eric die Familie verlassen hat, ist sein jüngerer Bruder John allein zurückgeblieben. Und er ist der Nächste, den Hilma manipuliert. Sie erzählt ihm, dass sie Geld von Elaine gestohlen habe und in der Angst lebt, dass der Diebstahl herauskommt. Sie würde ins Gefängnis kommen und John in ein Heim, außer er würde seine eigene Großmutter töten. An einem Abend mischt Hilma ihrer Schwiegermutter Valium ins Essen. Als diese eingeschlafen ist, kriegt John nur eine Wahl von seiner Mutter. Entweder tötet er Elaine mit einer Armbrust oder er erwürgt sie. Nachdem er seine Großmutter erschossen hat, zwingt Hilma ihren Sohn Elaines Körper in einer Kühltruhe zu verstauen. Das Martyrium ist für den 15-Jährigen noch lange nicht vorbei. Über Monate zerteilen er und seine Mutter den Körper mit einer elektrischen Säge und entsorgen die Körperteile. Zu Hilfe muss ihnen Hilmas eigene Mutter Marcy kommen, die sie ebenfalls manipuliert hat. John hätte Elaine aus Versehen getötet und sie wolle doch nicht, dass ihr eigener Enkel im Gefängnis landet. Über Monate verteilt, entsorgen sie Teile von Elaines Körper. Sie verstecken sogar Körperteile in Erics Auto, als er zu Besuch zu Hause war und der erst bei seinem Marinestützpunkt in San Diego das Grauen in seinem Kofferraum entdeckt. Selbst im November, 11 Monate nach dem Mord, haben John und Hilma immer noch nicht alle Körperteile der toten Elaine entsorgt. Bei ihrer Festnahme haben sie eine Campingkühlbox bei sich. Sie sind mit Teilen der toten Großmutter durchs gesamte Land geflüchtet. Was für die Polizei anfangs ein seltsamer Unfall und ein merkwürdiges Verschwinden war, entpuppt sich für das Ermittlungsteam als unfassbarer Doppelmord. Hilma Marie Witt hat ihre eigenen Söhne zu Mördern und ihre Mutter zu einer Mithelferin gemacht, nur um die Menschen loszuwerden, die ihr scheinbar im Weg waren. Nach Johns Geständnis werden sowohl er, sein Bruder Eric, als auch seine Mutter wegen Mordes angeklagt. Auch seine Großmutter Marcy wird verhaftet. Die beiden Brüder gehen einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein. Sie werden nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags angeklagt und müssen sich nicht einem Juryprozess stellen. Dafür wollen die beiden gegen ihre Mutter aussagen. Während John, Eric und Marcy mit kurzen Haftstrafen davonkommen, erkennt die Jury, dass Hilma Marie Witt die Drahtzieherin hinter zwei perfiden Morden ist und sie ihre eigenen Söhne so manipuliert hat, damit diese für sie morden. Aus diesem Grund wird Hilma Marie Witt zu 90 Jahren Haft verurteilt. Nach 6 Jahren Haft wird Marcy als Erste entlassen, doch sie stirbt kurze Zeit später. 1996 werden schließlich auch Eric und John entlassen. Sie versuchen, sich ein neues Leben aufzubauen. Eric heiratet und wird selbst Vater. Doch das, was ihre Mutter ihnen angetan hat, können sie nie vergessen. 2008 stirbt John mit nur 39 Jahren an den Folgen einer schweren Diabetes. 2022 stirbt auch Eric im Alter von 56. Hilma Marie Witt ist die einzige des Mordkomplotts, die heute noch lebt. Und schon bald könnte sie auch aus der Haft entlassen werden. Ihre geplante Freilassung ist für das Jahr 2027 angesetzt. Mit 79 könnte sie wieder als freie Frau leben.